Die Erkenntnis der Woche, drücke nie eine Kalotte.
Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Deine Anlaufstelle Nummer 1 für Tipps und Tricks rund um Musikproduktion, Recording, das Musikbusiness und einfach alles rund ums Musikmachen. Der Podcast auf www.delamar.tv.
Delamar, musify your life.
Hallo und herzlich willkommen beim Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.fm. Mein Name ist Carlos San Segundo und ich freue mich, dich auch heute wieder durch diese Sendung führen zu dürfen. Manchmal ist die Zeit für die Vorbereitung auf unserer Seite etwas knapp und dann muss mal so eine Sendung, so eine Show auch mal etwas improvisiert werden. Und wie gut uns das heute gelungen ist, das kannst du jetzt gleich erfahren. Jedenfalls wünsche ich dir viel Spaß und beste Unterhaltung bei der 193. Episode des Delamar Podcasts. Nur echt abgespaced mit Paul Tunyogi Chapo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Matthias Müller.
Hallo Internet, was geht?
Mo the Ritz Schleifelder. Ist klar. Mo die Klapperschlange. Und natürlich noch da, Jens Geilig.
Hallihallo.
Servus, wie geht's euch heute Abend? Seid ihr vorbereitet heute zum ersten Mal?
Selbstverständlich. Ich habe den ganzen Abend gerasselt, damit ich im Einklang mit der Sendung bin.
Oh, du bist im Einklang mit der Sendung. Das hört sich so ein bisschen transzendental-zen-mäßig an.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil von innen kommt das Äußere.
Ne, bist du mal ernsthaft? Habt ihr euch vorbereitet auf die Sendung heute? Weil, ich meine, ich kenne das ja ab und zu, fragt einer dann mal, ey, worüber reden wir heute? Aber heute will ich vorbereitete Leute.
Das war noch nicht immer so einfach wie heute.
Da hast du recht. War noch nicht so einfach wie heute. Das
ist schwierig.
Oder so.
Würde ich auch sagen.
Guck mal, der Hyper Audio Editor hat sich schon in den Chat eingereiht, ja, damit er nachher vorgelesen wird. Aber begrüßen wir mal den Chat. Der 64 Leute sind jetzt schon zu Beginn dabei. Das ist ja grandios. Ein herzliches Hallo und ich hoffe, ihr habt heute nicht nur saugute Laune mitgebracht. Ich hoffe ganz stark, ihr habt ein Thema mitgebracht, denn heute haben wir Open Mic, Open Stage, wie nennt man das?
Open Podcast.
Der Delamar Open Podcast. Oder wir haben es vorhin gesagt, der Delamar Free Jazz. Improvisieren. Das heißt, unsere Hörer können heute entscheiden, worüber wir sprechen. Das machen wir gleich. Vorneweg, Feedback kommt nächste Woche, aber eine Sache habe ich hier noch notiert unter Neues auf Delamar, die ich unbedingt loswerden wollte, nämlich ein Dankeschön an Uwe Berger, an, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe, Dr. Uwe Berger, der uns nämlich 50 Euro gespendet hat. Ist das nicht grandios? Vielen Dank, Uwe.
Juhu.
Wow. Und Uwe schreibt dazu, er wäre neulich 50 geworden und dachte, sollt ihr auch was von haben für dieses großartige Wochenhighlight, das ihr mit eurem Podcast schafft. Und in den iTunes-Rezensionen hat er unter dem Nickname UB42 auch noch was gelassen. Das machen wir nächste Woche. Uwe, erstmal herzlichen Glückwunsch zum 50. Jetzt hast du noch 50 vor dir mindestens. Ja. Ganz herzlichen Dank für die 50 Euro. Finde ich grandios. Ein Hinweis, fällt mir gerade ein, steht zwar nicht in der vorbereiteten Agenda für die heutige Show, dafür aber in meinem Kopf gespeichert. Nämlich, wir haben noch ein Gewinnspiel laufen. Seit 2 Wochen mit zu gewinnen gibt es das Mackie Onyx Blackjack Audio Interface für Straßenpreis, glaube ich, 154 Euro. Und wir haben jetzt einen Testbericht auf delamar.de veröffentlicht. Das verlosen wir. Wir haben bereits in den vergangenen 2 Wochen angeboten, ein Bild veröffentlicht, jeweils zeitgleich mit dem Podcast oder mehr oder minder zeitgleich mit dem Pod. Man konnte sich darauf markieren. Das Problem mit dieser Markierung, auf Facebook haben wir das übrigens gemacht, falls das jemand nicht mitverfolgt haben sollte. Das Problem mit der Markierung ist, es passen nur 50 Leute drauf und die waren dann nach einer halben Stunde praktisch ausverkauft, die Plätze auf dieser Markierung. Jetzt haben wir uns gedacht, okay, natürlich gehört Geschwindigkeit auch so ein bisschen dazu, wenn man was gewinnen möchte, aber wir wollen natürlich auch jedem die Chance geben, das zu machen. Deswegen, wir bleiben zwar dabei, es bleibt auf Facebook, aber wir bieten diesmal die Möglichkeit, sich nicht drauf zu markieren, beziehungsweise also die Markierung des dritten Bildes, das morgen veröffentlicht wird, das zählt nicht, sondern das Teilen. Es gibt so unterhalb dieses Bildes, gibt es so einen kleinen Knopf auf Facebook, da steht Teilen. Kennt ihr den? Habt ihr den schon mal gesehen?
Ja.
Yes, sir.
Und da drauf drücken, einfach das Bild von morgen teilen, damit ihr dann am Gewinnspiel teilnehmen könnt.
Okay.
Jawohl. Okay, aber kommen wir zur Show. Und wir haben nämlich tatsächlich kein Thema bisher festgelegt. Und deswegen frage ich jetzt einfach mal freundlich in den Chat. Wer hat eine Idee oder wer hat einen Wunsch, worüber wir hier drin jetzt sprechen? Wir haben noch ein paar Ausweichmöglichkeiten, über die wir sprechen können, falls im Chat niemand was zu sagen hat. Der Moritz hat ja vorhin schon angedeutet, wir können darüber sprechen.
Bühnensound.
Was haben wir denn hier? In-Ear für die ganze Band im Bandraum und live. Ist das eine gute Idee?
Ja, also im Proberaum wüsste ich jetzt nicht, wieso.
ehrlich gesagt. Und live ist das so eine, ist ein zweischneidiges Schwert. Also man muss wissen, wenn man mit In-Ear live arbeitet, dass es ein ganz anderes Feeling ist auf der Bühne, als wenn man ganz normal mit Wedges arbeitet. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und vor allen Dingen, wenn du musst du einen verdammt guten Monitormixer haben, wenn du In-Ear machst. Und ja, also ich persönlich habe mich dafür entschieden, nicht mit In-Ear auf der Bühne zu arbeiten, weil ich mich ansonsten so ziemlich isoliert fühle, also akustisch isoliert. Man fühlt sich, man sieht sich in einem größeren Raum, sage ich jetzt mal, und kriegt von dieser ganzen Atmosphäre des Raums, natürlich überwiegend was vom Publikum kommt, nichts mit. Nothing.
Okay, würde es dann nicht helfen, wenn man einfach ein Mikrofon ans Publikum hängt oder zwei?
Das könnte sehr wahrscheinlich helfen, aber das hatte ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert.
Weil ich hätte jetzt gesagt, einfach zwei Mikrofone nehmen. Das sind zwei Mikrofone mehr, aber die würde ich einfach dazu mischen.
Das wäre eine Idee. Ja, das sieht man ja oft bei Live-Konzerten. Also eigentlich sehe ich fast bei jedem Konzert, also bei jedem größeren, dass da zwei Mikrofone an der Seite an der Bühne stehen.
Ja?
Aufs Publikum gerichtet. Ich habe am Anfang gedacht, die würden das aufnehmen für mal Live-Aufnahmen, aber das haben sie nie gemacht. Also das wird dieses auch fürs In-Ear mit Sicherheit sein.
Nee, weil ich meine, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ich habe so In-Ears von Shure und die also ohne, dass ich jetzt da so Otoplastiken habe machen lassen, die dichten richtig gut ab. Du hörst nichts mehr drumherum. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass du dann, wenn du live spielst, dann hörst du nichts von dem Publikum. Man kann vielleicht auch mit einem In-Ear spielen, wenn man es in den
Mund abhört. Das ist aber gaga. Das habe ich ja dann auch gemacht, als ich es mal ausprobiert habe, dann einen rausgeholt und das ist, da wirst du irre im Kopf.
Okay.
Also mir ging es zumindest so.
Ich glaube, dann ist es auch kein schönes Spielgefühl.
Aber sag mal, Jens, eine Sache, um das ein bisschen weiter zu vertiefen. Warum genau nicht im Bandraum?
Den ganzen Aufwand. Also ich meine, man muss ja dann im Bandraum, sage ich mal, wirklich eine kleinere oder vielleicht sogar mittlere PA haben, ne? Also um sowas dann ans Laufen zu bekommen, ne? Wenn da jeder mit ihnen hier spielen will. Du musst ja einen kompletten Monitormix machen für jede Probe. Das heißt, du musst das Equipment haben, auf jeden Fall, und den entsprechenden Aufwand, ne? Um dann jedes Mal ein bisschen Sound zu checken und so ein Kram. Und bei uns im Proberaum steht zwar auch eine kleine PA, allerdings dann wirklich nur für den Gesang. Und bei uns ist es halt eben Plug and Play. Ne? Wir kommen in den Raum, jeder schließt sich kurz an, seine Amps, machen die Anlage an, fertig.
Und dann sind alle taub.
Wieso taub?
Ja, wenn du deinen 100-Watt-Amp da in den 3-Quadratmeter-Raum anmachst?
Naja, ich mach meinen 100-Watt-Amp an, aber ich drehe den nicht auf 10 oder auf 11, wie Nigel.
Du bleibst bei 9.
Nö.
Okay. Nö. Nee, aber was ich halt denke, ist, in ihrem Monitoring ist sicherlich auch gar kein falscher Schutz irgendwie vor dem Lärm in so einem Band-Proberaum.
Ja, wenn
du mit dem Schlagzeug drin stehen hast, das ist
also
laut.
Also wenn man probt und man kommt aus dem Raum raus und hat wirklich das Blut aus den Ohren laufen, dann macht man was falsch.
Aber es ist dennoch eine Idee, mit In-Ears zu arbeiten, oder nicht?
Ja, natürlich ist das eine Idee, das ist ja keine Frage. Also wer das Equipment hat, ja, und entsprechend auch die Zeit, um sich dann auch einen entsprechenden kleinen Soundcheck vor der Probe machen zu müssen und so weiter, das ist keine Frage.
Es gibt ja auch moderne Mischpulte, wo jeder seinen eigenen Kopfhörermix mit Hilfe vom iPhone machen kann. Also wenn man so ein modernes Mischpult sich geleistet hat, irgendwie vielleicht geht es dann noch einfacher.
Ja gut, also nochmal, das ist ja ein Equipment-Problem. Also und wenn das Equipment-Problem gelöst ist, also sprich, wenn man das hat, entweder jeder einzeln für sich oder im Programm steht eine Band-PA oder so, dann ist es ja kein Thema, dann macht's auf jeden Fall. Mhm. Genau. Seid euch aber auch bewusst, dass bevor ihr anfangt zu proben, erstmal eine halbe Stunde Soundcheck macht oder 20 Minuten oder was auch immer.
Wieso? Das stellst du einmal ein, das lässt du genau so stehen.
Ja, aber dann schraubt der eine doch wieder ein bisschen an seinem Amp rum und so weiter und so fort. Immer mal irgendwie ein bisschen passiert und dann geht's wieder los. Oder beim Schlagzeug sind die Mikros ein bisschen verrutscht und hast du nicht gesehen.
Im Proberaum würde ich erst gar nicht einen Amp aufbauen, da würde ich direkt einfach mit so einem Pod oder sowas hingehen und damit spielen.
Auch wieder eine Equipment-Frage. Ich weiß nicht, wie viele Gitarristen da draußen sich freiwillig an einen Pod anschließen lassen. Ich mag ja vielleicht zu denen gehören, aber es gibt ja Leute, die haben sich dann für teuer Geld, ein Mesa Boogie Rectifier gekauft und die sehen das überhaupt nicht ein, dann im Proberaum im Pod aufzulaufen.
Ja.
Also um im Proberaum mit In-Ear zu arbeiten und ich muss erstmal meine dicke Geldbörse aufmachen, ja, damit ich mir das ganze Equipment...
Du hast eine nicht dicke Geldbörse, Jens?
Anführungszeichen, hallo. Ja, also ich sag jetzt mal, also jetzt nicht nur was die PA betrifft, etc. pp., sondern einfach noch einen Pod sich anschaffen als Gitarrist oder was auch immer.
Das kostet sowas, sind 150 Euro. Aber okay, ich weiß, für einige Leute ist das eine Menge.
150 Euro?
Ja, so einen alten, du brauchst so keinen neuen für die Probe. Ah. Ja, du musst doch nicht den Megasound. Ich meine,
viel Spaß beim Sound.
Also ich hätte lieber eine ruhige Bandprobe als einen perfekten Sound in der Bandprobe.
Ich finde, es macht überhaupt wenig Sinn, im Proberaum mit In-Ear zu proben, weil man dann nur auf seinen Mix hört und nicht auf das, was der andere Kollege spielt. Weil man dann eigentlich, genau wie Jens gesagt hat, so auf sich fokussiert ist, dass man sich selber so wohlfühlt, dass man eigentlich vom Wesentlichen abgelenkt wird. Hm. Und ich kann eigentlich nur dazu eine Erfahrung irgendwie zum Besten geben. Wir haben damals, als wir Mamma Mia geprobt haben in Essen, während der Einstudierungsphase, haben wir in einem Proberaum leise gespielt, aber so, dass sich jeder hören konnte. Und es blieb bis im Graben, im Orchestergraben blieb es leise und es wurde dann im Orchestergraben langsam immer lauter gefahren. Mhm. Führte dazu, dass wir einen super knackigen Sound hatten und jeder wusste ja eigentlich im Kopf noch, was der andere spielt. Also das bleibt ja irgendwie doch im Kopf hängen, was die Truppe so macht. Und ich fand das eine ganz, ganz geniale Idee, so wirklich hervorragendes Zusammenspielen zu erzeugen.
Mhm. Sehr gutes Argument, Paul.
Das ist wirklich, also das war wirklich für mich echt eine Erfahrung, wo ich dachte, wow, also das würde ich jeder Band wünschen. Fangt einfach leise an und fahrt den Sound nach und nach hoch. Es wird sowieso laut genug. Mhm. Und man hat viel mehr ein Gefühl für das Detail, was der Kollege spielt und man ist nicht so erschlagen und ermüdet danach.
Mhm. Ja, Paul, ich gebe dir absolut recht. Daran hatte ich überhaupt noch nicht gedacht. Aber ich glaube, das größte Problem, was die Leute im Proberaum haben, ist nicht von leise nach laut zu gehen, bis es angenehm wird, sondern meistens, dass es von vornherein viel zu laut ist.
Richtig, ja. Genau.
Und das ist nochmal, Leute, da macht ihr was falsch. Definitiv. Ja. Und man kann so, also ich meine, klar, wenn man in der Rockband probt, dann ist es natürlich nicht so, als ob du irgendwie so begleitend Lala am Radio hörst. Das heißt, hat schon ein bisschen Dampf. Aber man muss es nicht so dermaßen machen, dass man anfängt, wirklich nach der Probe mit Fiepsen aus dem Raum zu gehen. Wir sind alle Musiker und das Gehör ist...
Die Frage wäre ja, wie kriegst du sowas an die Bands? Also wie kriegst du sowas effektiv?
Leise machen, ganz definitiv. Es ist das Wichtigste überhaupt. Das Gehör ist euer Kapital. Und wenn ihr das Ding kaputt macht, dann ist Ende. Das ist irreparabel.
Und was machst du mit dem Schlagzeuger?
Ja, einen Schlagzeuger holen, der auch leise spielen kann. Ansonsten müsst ihr dann rauswerfen. Und wenn einer im Proberaum Hörschutz anziehen muss, der braucht erst gar nicht auf die Probe zu kommen. Was ist denn das für ein Käse? Also Hörschutz, ja, Hörschutz auf der Probe. Hallo?
Irgendwie bleibt dieser Teil immer an mir hängen. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls wurde ich beauftragt, dich darauf hinzuweisen, dass du uns beim Delamar Podcast unterstützen kannst. Das sorgt nicht nur für gutes Karma und ein grandioses Leben nach dem Tod. Darüber hinaus können wir dir diese Show auch weiterhin kostenlos nach Hause liefern. Ach ja, wie geht das überhaupt? Empfiehl uns deinen Freunden und Bekannten auf Facebook, Google+, deiner Webseite oder in deinem Lieblingsforum weiter. So einfach ist das. Du meinst, dass jeder Musiker in der Lage ist, im Proberaum
das auf ist eine Zimmerlautstärke Frage.
Zu spielen und dann live plötzlich aber voll die Sau rauslassen kann?
Das ist eine andere
das ist,
Frage,
das ist,
ob jeder im Proberaum auch leise spielen kann und die Disziplin dafür hat, auch mit seinen Bandkollegen zusammen einen ordentlichen Proberaum-Sound hinzubekommen. Das ist eine andere Frage.
Nein, ich sage nur, also wo ich drauf einsteigen wollte, war nämlich, dass du das eben so generalisiert hast. Also sagst du, man muss im Proberaum immer ohne oder man darf keinen Gehörschutz, halte ich jetzt für erstmal, wo ich sage, ey, wenn es dann so die Generalprobe und in die Richtung Generalprobe geht, macht es vielleicht Sinn, richtig reinzudreschen und Gehörschutz zu verwenden.
Es macht keinen Sinn, richtig reinzudreschen im Proberaum. Das macht keinen Sinn. Warum denn? Es geht auch im Proberaum darum, wie Paul das eben richtig auch erzählt und erklärt hat im Thema In-Ear und so weiter. Es geht darum, dass jeder sich hört und vor allen Dingen jeder die Band hört. Und dass man genau darauf hinhört, wie gut ist man, ja, wo ist man, hat man sich verspielt, wo hakt es ein bisschen und so weiter. Und wenn da jeder rumplärt ohne Ende, das ist genauso wie dann vielleicht später beim In-Ear-Monitoring, was Paul eben meinte, dann hört man im Grunde genommen nur sich, vor allen Dingen der Gitarrist, der dann, was weiß ich, am besten noch einen Fullstack da stehen hat und aufreißt bis zum Gehtnimmermehr und von allem anderen überhaupt nichts mehr mitbekommen. Das ist kein Bandproben. Und das Gleiche ist, wenn ich mit Hörschutz da stehe und im Grunde genommen eigentlich den Sound nicht hören kann, sondern irgendwie so ein undifferenziertes Rumgewummel. Ja, so, und dann ist das keine Probe, dann kann ich zu Hause bleiben.
seh ich ein bisschen anders jetzt, weil ich für mich gehört zu einer Rockshow, also gerade wenn wir von Rock und Heavy und sowas sprechen, da gehört es einfach dazu, dass die Leute auch richtig die Sau rauslassen.
Ja, auf
und
der Bühne, gehört, Carlos, auf der Bühne, richtig, aber nicht richtig im Proberaum.
Ja, aber man muss doch, wenn es kommt, denke ich mal, drauf an, wie ambitioniert man ist irgendwie. Wenn man Spaß haben will bei der Probe und man hat den Spaß nur, wenn man laut spielt, dann soll man um Himmels Willen doch laut machen können. Natürlich, wenn man Berufsmusiker ist und jede Woche irgendwo einen anderen Gig hat, muss man natürlich das Gehör schützen und fährt man moderat seine Sachen, dann kann ich das auch verstehen. Aber ich denke, eine Generalisierung bringt uns an der Stelle hier nicht weit.
Genau, darum geht es mir, dass man eben nicht sagt, es muss so oder so sein. Die Welt ist nicht schwarz und weiß. Es gibt ganz viele Facetten zwischendrin. Und ich bin, wie gesagt, der Meinung, weil zu Rockmusik gehört eine gewisse Lautstärke dazu. Die würde ich nicht, um Gottes Willen, die würde ich nicht jedes Mal in der Probe machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es den meisten Musikern unheimlich schwer fällt, eben noch in der Bandprobe auf dem Stuhl gesessen zu haben und die Band und irgendwie den Groove hinzubekommen und das Feeling. Und am nächsten Tag sollen sie auf die Bühne und dann sollen sie irgendwie die Sau rauslassen, rumhüpfen auf der Bühne und der Schlagzeuger soll am besten rumposen beim Spielen. Weißt du, dieses An-Aus kriegen meiner Ansicht nach die wenigsten Leute überhaupt hin. Und das musst du dann auch einstudieren. Und deswegen sage ich, ich würde es nicht generalisieren mit, man darf dies oder man darf jenes nicht, sondern generell ja, leise ist besser, immer.
Dann machen wir es ganz einfach so. Klar, wenn ihr das unbedingt machen wollt, dann macht das. Nur bitte seid euch über die Konsequenzen bewusst.
Gehörschutz verwenden. Unbedingt.
Nee, dann
Gehörschutz.
Ja, oder bevor der Gitarrist sein Amp weiter auftritt, kann er eigentlich auch mal so zwei Schritte näher an den Amp rangehen.
Oder den Amp auf die Ohren richten.
Oder so, also hochrichten, dass es eben der Schall auf die Ohren des Gitarristen treffen kann.
Ja, ist ein grundsätzlicher Fehler, den ich in den meisten Proberäumen, wo ich drin war, gesehen habe, dass die Gitarristen ihre Halfstacks, also ihre 4-12er-Boxen da stehen haben und föhnen ihre Füße, ja. Und beschweren sich dann, dass sie von sich nichts hören, wenn die Band spielt. Ja, ist logisch, weil du föhnst die Füße und sonst nichts.
Genau, gut. Gehen wir zum nächsten Thema über. Was schreibt uns der Chat? Da wird über Gehörschutz gesprochen, Auftrittsbedingungen spielen. Also Bastaile schreibt, man muss ein Stück auf jeden Fall unter Auftrittsbedingungen spielen. Ich würde nicht unbedingt die gleiche Lautstärke nehmen, aber vielleicht einen Tick lauter als Raumdings. Aber wie gesagt, da sind wir unterschiedlich. Ragequest sagt, er spielt seit 20 Jahren Rock und hat keinen Tinnitus und hätte in entsprechender Lautstärke gespielt. Also das geht auch.
Den Tinnitus musst du ja nicht bekommen, aber du kannst ja mal zu deinem Ohrenarzt gehen und kannst dich ja mal checken lassen, wie das mit den Frequenzen noch stimmt.
Torador schreibt, es gibt Gehörschutz, der die Lautstärke relativ linear dämpfen könnte und dann nicht rumkrummelt, also wo nicht nur die Höhen weggeschnitten werden. Was haben wir noch? Proben unter leisen Bedingungen. Genau, wir haben uns schon lange geeinigt darauf. Keine anderen Themen? Müssen wir über Shaker sprechen? Moritz, bist du überhaupt noch da?
Die Themen sind weiter oben. Meine Shaker sind bereit. Die Themen sind weiter oben, weil der Chat hat hier kräftig mit uns mitdiskutiert.
Oben stehen ein Haufen Themen. Okay, dann müssen wir hochscrollen.
Also ich habe mal was im Kopf von eben. Da war die Frage, wie man Musik für Werbung verkauft oder Musik an, ich gehe mal davon aus, Werbeleuten anbietet.
Oh ja, spannende Geschichte. Es gibt Agenturen, die suchen die Musik für Werbung und die suchen auf gewissen Portalen, die bestimmte Musik anbieten. Häufig, also bei Werbung im Fernsehen werden ja meistens Songs von Bands genommen, aber es gibt ganz viele kleinere Sachen, wo Musik gesucht wird. Die suchen nach GEMA-freier Musik meistens, weil sie dafür am wenigsten zahlen müssen und da gibt es Portale für. Und natürlich Vitamin B, wenn man die richtigen Leute kennt. Also ich glaube,
genau, Vitamin B wollte ich auch gerade sagen.
Fast nur das Vitamin B hilft. Das andere ist halt einfach nur, um den Leuten noch ein bisschen das Geld aus der Tasche.
Na, sag das nicht. Also die Ines, die hier in Frankfurt so Music Fox betreibt, die hat also auch, also die hat so ein Portal mit GEMA-freier Musik und dort können auch Künstler ihre Musik einstellen und die verkaufen. Und ich glaube, Mercedes hat bei denen schon für Imagefilme eingekauft und ich weiß nicht, die Bundeswehr. Also wenn man da die Credits liest, dann sieht man schon einiges. Also es geht schon. Und ich kenne jetzt nur dieses Portal, weil ich ja zufälligerweise die Betreiberin kenne. Und
wie heißt das?
Musicfox.com. Musicfox.com. Sie wehrt sich nur mit Händen und Füßen mal hier in den Pod zu kommen, um mit den Leuten mal zu sprechen, weil sie könnte das am besten selbst erklären. Aber das geht natürlich auch, wobei das nicht die Werbung ist, die dann später im Fernsehen läuft. Da, ich denke mal, am Ende ist Vitamin B sicherlich die Abkürzung.
Mhm.
Ja, es ist.
Ja, vor allem bei den großen Fernsehwerbungen sind es ja große Agenturen und da ist es ja eh eine andere Liga. Also, bis du da irgendwie drin bist, musst du da schon.
Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass natürlich die Fernsehveranstalten einfach ihre festen Anlaufpunkte haben.
Mhm. Na klar. Ich meine, wenn du, ist doch genauso wie bei uns auch, wenn wir uns Sachen, Musikequipment kaufen und du weißt, wenn du zu dem und dem Fachhändler gehst, kriegst du immer gute Beratung und du kriegst einen guten Preis, dann warum solltest du woanders hingehen? Und das machen die halt genauso, wenn es funktioniert. Und die bekommen gute Stücke geliefert von Komponisten, mit denen sie schon immer zusammenarbeiten. Warum woanders hingehen?
Genau.
Hier, möchte einer sich über MS Mastering auslassen? Der Henry fragt im Chat.
Das ist so schwer in einem Podcast irgendwie zu erklären. Aus dem Stereosignal dann mit dem Seitensignal machen. Also du musst links, rechts bei einem Kanal die Phase drehen und addieren oder subtrahieren und dann hast du Mitte- und Seitensignal, dann kannst du es unterschiedlich bearbeiten und am Ende musst du es wieder auf umgekehrte Weise zusammenfügen und ja, das ist MS-Mastering.
Ja, aber ich habe jetzt mit ein paar Master-Ingenieuren gesprochen, weil ich auch damals in der SAE die Facharbeit darüber geschrieben habe und die machen irgendwie alle mit MS, also da war keiner, der das irgendwie nicht erwähnt hat. Also es ist auf jeden Fall zumindest bei den paar, mit denen ich gesprochen habe, die aber ziemlich erfolgreich sind, da ist das alles ein großer Bestandteil. Also das ist eigentlich so gut wie immer automatisch drin, wenn du irgendwo professionell mastern lässt, würde ich jetzt einfach mal so pauschal behaupten.
Aber es gibt kein MS-Mastering und ein normales Mastering. Es gehört einfach zum Mastering-Prozess dazu. Das Wichtigste ist, du musst dein Musikstück hören und gucken, was braucht dieses Musikstück, wie kannst du es verbessern. Ja, oder wie kannst du dafür sorgen, dass es überall gleich klingt und dann packen die ihre Tools, ihre Werkzeuge aus. Du gehst ja nicht hin und sagst, ja, weil ich ein Loch in der Wand brauche, packe ich jedes Mal den 10er Bohrer aus irgendwie. Manchmal brauchst du halt ein 6er Loch, manchmal ein 20er, keine Ahnung.
Ja, also das ist einfach MS-Mastering, ja genau, es gehört einfach dazu, zu dem Mastering-Prozess. Also das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, nochmal aus einem Stereo-File nochmal ins Panorama einzugreifen. Sonst hast du ja gar keine Chance
mehr. Du kannst halt getrennt auf die Mitte und auf die Seite. Und wenn du halt Signale hast, die du bearbeiten möchtest, die eher auf der Seite liegen, kannst du die halt gezielt bearbeiten durch dieses MS. Wie beispielsweise breite Chöre, die zum Beispiel nur rechts und links ganz an der Seite stattfinden, aber nicht in der Mitte. In der Mitte ist aber eher dann Bass und der Hauptgesang. Wenn du die eher bearbeiten willst, dann gehst du eher auf die Mitte, ohne die Seiten beeinflussen zu müssen.
Der Silex Records fragt, es würde ihn interessieren, was beim MS-Mastering passiert. Und ich glaube, die einfache Sache ist eben, dass du trennst das Audiosignal, das du hast, eine Stereosumme, in einen Mitten- und ein Seitensignal und kannst dadurch beide getrennt voneinander bearbeiten. Das ist die einfache, nicht technische Erklärung. Den Rest kann man bestimmt in irgendwelchen Fachbüchern nachlesen, wie es technisch gelöst ist. Oder gibt es da auch eine ebenso einfache Erklärung?
Ja, was heißt einfach? Also ich meine, du nimmst Kanal links, Kanal rechts, drehst in einem die Phase und mischt die beiden Files zusammen auf einem Mono. Dann hast du in dem einen Fall, wenn du die Phase gedreht hast, das Seitensignal und wenn du die Phase nicht gedreht hast, hast du das Mittensignal.
Okay, für die Techies unter uns. Ja. Und eine Frage, die sich ans Mastering so ein bisschen anschließt, die Matt Rain vorhin geschrieben hat, worüber wir auch einen ganzen Pod, mindestens einen, haben und mehrere Diskussionen. Lautheitskrieg, gut oder schlecht?
Oh, finde es laut ziemlich geil, wenn es immer noch gut klingt. Ich finde es eine geniale Kunst, die Musik so laut zu machen, dass es immer noch gut klingt. Deswegen finde ich es nicht unbedingt schlecht, wenn die Musik laut ist, aber sie darf dabei halt nicht an der nötigen Klang verlieren. Wenn sie halt dann so laut ist, dass sie nicht mehr gut klingt, also dass sie deswegen einen schlechteren Klang hat, nur weil sie lauter sein muss, dann ist es natürlich schlecht.
Andere kontroverse Meinung?
Ist damit nicht irgendwie gemeint, dass die komplette Dynamik einer Aufnahme komplett verloren geht, weil da wirklich nur noch Balken anstatt Wellenformen am Bildschirm zu sehen sind, wenn man das sich jetzt da in seine DAW reinlädt oder habe ich das irgendwie falsch einsortiert?
Ja, meistens wird es ja mit Popmusik der Loudness War gemacht und da geht eh schon sehr viel mit Samples, wird da gearbeitet und in den Samples ist meist doch eh schon gar keine Dynamik mehr drin.
genau.
Also ein Jazzstück, ich habe noch nie gehört, dass ein Jazzstück zu Tode komprimiert wurde oder zu Tode Loudness gewort wurde.
Ja gut, aber bei der Rockmusik kennt man das ja auch.
Ja.
Also beim Metal insbesondere. Also da gibt's wirklich Sachen, wenn man die sich mal in seine DAW lädt, also die Wellenform anguckt, da siehst du wirklich nur noch ein ein Backstein.
Nee, also, das geht schon ja damit los, dass du eine verzerrte Gitarre ist ja praktisch dynamisch tot. Ja, je mehr Verzerrung du reindrehst, desto tot.
Im Prinzip, naja, aber du meinst jetzt Dynamik im Sinne des Songs, also jetzt nicht eines einzelnen Instruments, sondern wirklich, also ich meine, wenn du dir so schön, also ich habe mir mal schöne alte Aufnahmen mal angeschaut in Bezug auf diese Wellenformen der DAW, die waren alle noch mit Rückschlag, hat man noch Spitzen und wie auch immer gesehen, ja. Und heute ist das wirklich alles, ja genau, Metallica, Bleistift sagt, haut das gerade hier so in den Chat. Also das ist echt extrem, der Unterschied.
Aber gut, es ist halt einfach, es gibt halt gutes Mastering und schlechtes Mastering. Es gibt Ingenieure, die sagen sich, ich möchte es laut machen, aber ich möchte eigentlich den Klang, so wie der Mix gedacht war oder so wie der Mix ist, den möchte ich eigentlich nicht verändern. Also so kann man ja rangehen und so arbeiten. Da wird man natürlich nicht so laut werden, wie wenn man alles platt macht. Aber man sagt ja nicht umsonst, man kann auch kaputt mastern. Also ich meine, dann hat man aber eigentlich schlecht gemastert, meiner Meinung nach. Aber vielleicht finden es andere gut. Es ist in den Charts und es wird gekauft. Also kann man da eigentlich auch nicht so schlecht sein.
Ich glaube auch nicht, also dass das Laut unbedingt gleich unbedingt so viel besser wahrgenommen wird, weil es gibt noch ein paar andere Ebenen, bis der Song letztendlich gespielt wird und wo er noch durchgeht. Also und wenn er auf der CD sowieso, wenn es mir zu leise ist, dann drehe ich halt auf. So, ich finde, also beim Mastering finde ich es noch viel wichtiger, dass die Songs auf dem Album zumindest gleich laut sind, dass ich nicht innerhalb eines Albums meinen Lautstärkeregler bedienen muss, aber sonst ist es doch okay. Also wenn auch auf meinem iPhone, wenn ich an das Album wechsle, das ist mir zu leise, mache ich es ein bisschen lauter. Fertig. Ja, und so wie mit Werbung.
Das machst du, weil du das verstehst. Viele Consumer machen das nicht. Da kommt es ja ursprünglich her, dass die Scheiben unterschiedlich laut waren und dann geht zum Beispiel das Radio her und hat dann 1000 Limiter, damit die Songs immer gleich sind, damit das alles auf einem Level gesendet wird. Zu Hause musst du halt hin und her drehen und daraus ist halt diese verrückte Geschichte entstanden, dass du es immer lauter und immer lauter und immer lauter gemacht hast, weil lautere Klänge erst einmal besser klingen. So, wenn du so ein AB, also wenn du nimmst einen Mix und hast Mix A und Mix B und beide Mixe sind identisch, nur der eine ist ein Dezibel lauter und du fragst die Leute, werden die meisten dir erzählen, dass Mix A besser klingt, obwohl er eigentlich nicht besser klingt, sondern nur einen Tick lauter ist. Das ist ein psychoakustisches Phänomen. Und da kommt dieser Lautheitskrieg her, wo die Leute dann immer mehr versuchen, mehr Lautstärke oder mehr Lautheit rauszubekommen. Ist ja nicht mehr Lautstärke, ist ja mehr Lautheit, die sie dann versuchen rauszubekommen. Ich denke, die am undynamischsten gemischten Musikstücke, die ich bisher gehört habe, waren aus dem Home-Recording-Bereich, nicht im Profibereich. Bei dieses Metallica-Album, das immer alle zitieren, wo ich denke, okay, da passt es doch aber super zur Musik, oder nicht?
Grausam. Aber es gibt ja diese Geschichte, dass es eben auf irgendeinem Gitarren-Hero die ungemasterten Spuren verwandt wurden und sich viele Leute dann von diesem ungemasterten sich das Album halt nochmal gezogen haben und haben dann gesagt, boah, so klingt's viel besser als das richtige Album. Selbst Metal-Fans haben da auch noch die Ohren.
Doch, ganz viele Leute, die sagen, die alten Beatles-Aufnahmen, wo das Schlagzeug auf der einen Spur links ist und der Rest der Band auf der anderen Spur rechts meinetwegen, würden auch besser klingen als die Remastered-Versionen von ihrer Musik. Gibt's auch.
Ist auch so.
Ja, es ist so oder ist nicht so. Ja.
Also ich, bevor man jetzt hier polemisch wird, also ich denke schon, dass es ein künstlerischer Aspekt ist, ob man eine Dynamik hört oder nicht hört, weil die total hoch überkomprimiert ist. Ich meine, klar, Carlos, du hast natürlich recht, es mag Songs oder Stile geben, wo das dieses Prinzip in irgendeiner Art und Weise dazugehört. Aber ich denke, es gibt eine ganze Menge Stile, wo man diese Dynamiken hören muss. Also, weil das einfach eine Qualität ausmacht, eine Qualität an einem Song ausmacht.
Stell dir mal ein Klassikstück tot gemastert.
Nee, Entschuldigung. Wow. Bleiben wir bitte bei Pop- und Rockmusik. Also wir müssen nicht in die Klassik abwandern dafür.
Nee, ich sag nur, wenn du das mal vorstellst, ist ja undenkbar, dass du so ein Klassikstück nimmst und das durch all diese Limiter jagst und all diese Techniken anwendest, damit es am Ende ganz laut wird.
Es muss halt beim Bügeln oder im Autofahren, wenn du eine ganz leise Stelle hast, auch ein Klassikstück, also wo nur die Oboe irgendwie spielt und man hört es dann halt nicht, weil der Motor so laut ist, hast du auch ein Problem.
Sehr geile Musikhörkultur. Beim Bügeln Klassik hören, super geil.
Also beim Bügeln kann ich es mir noch besser vorstellen als beim Autofahren. Weil beim Autofahren hast du wirklich dieses Problem,
oder
dass die leisen Passagen weg sind. Ja, aber andererseits, ich weiß nicht, ob ich bei 150 auf der Autobahn noch ein Klassikstück hören möchte.
Also es gibt so automatische Anpassungsparameter in den etwas teuren Autos.
Und was machen die?
Auch in den günstigen Autos.
Machen die wirklich einen Automatic Gain Control oder hauen die einfach einen Limiter drauf?
Die erhöhen die Lautstärke des Autoradios automatisch nach Geschwindigkeit geht das, glaube ich.
Ja.
Okay, weil man natürlich annehmen kann, wenn man schneller fährt, die Geräusche entsprechend lauter werden.
Aber das hilft ja trotzdem nicht, wenn die Oboe, die Matthias eben zitiert hat, einfach schrecklich leise ist, weil sie ganz sammelt, oder ich weiß nicht, ob eine Oboe,
aber ja, also ich denke
Geige mal, oder irgendwas ganz leise spielt.
Ich denke mal, lass uns doch mal den Klassikkram sein und bewegen uns doch mal in jenen Musiksparten, die wir hier ja auch bedienen. Ja, also ich denke, dass meine Argumente sind doch eigentlich auch für die Rock- und Popmusik interessant und nicht nur für die Klassik. Oder sind wir alle schon so dermaßen zu hochkomprimierter Musik konditioniert worden?
Wir können halt nichts dran ändern. Also irgendwie, okay, es gibt ein paar Bestrebungen. Wir hatten auch Leute im Podcast, die sich da sehr gegen einsetzen. Friedemann Tischmeier kurz genannt. Aber soll man das verbieten? Also so wie es einige Musiker oder Produzenten fordern, kann man das verbieten?
Ich weiß nicht, ob man das verbieten muss oder warum. Was mich immer ein bisschen so erstaunt ist, warum unsere Hörerschaft immer so gerne über das Thema Lautheit irgendwie spricht, wo ich mir denke, viele von uns werden doch viel besser damit bedient, erstmal überhaupt auf der Mix-Ebene mehr zu machen. Ich meine, wir reden hier bei Lautheit und Lautheit ist was eigentlich später im Mastering noch so ein bisschen, also man kann es natürlich im Mixen vorbereiten oder sollte es vorbereiten, aber was ja im Mastering stattfindet und ich denke, auf der Ebene kann man viel mehr rausholen und am Ende, denke ich, ist es eine kreative Entscheidung. Möchtest du, dass deine Musik auf Kosten der Dynamik lauter wird oder findest du, dass deine Musik lieber den Spannungsbogen, über den wir vor ein, zwei Sendungen gesprochen haben, lieber diesen Spannungsbogen ein bisschen mehr macht? Das ist eine kreative Entscheidung, muss jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, die Zeit, die Menschen damit verbringen, darüber Gedanken sich zu machen, ob sie jetzt ein Dezibel lauter das Ganze noch hier bekommen oder ob sie von der Lautheit lauter als Metallica werden. Hey, schreib einen geileren Song als Metallica. Ist wahrscheinlich aber besser.
Carlos, wenn ich Tischmeier richtig verstanden habe mit seinem Anliegen, dann geht er ja von der These aus, dass wir alle schon so dermaßen, oder die Mehrheit, die Masse, ja, schon dermaßen konditioniert ist. Also dass es gar nicht mehr so um eine Entscheidung geht, die man fällt, sondern dass das irgendwie vorentschieden oder irgendwo anders dann entschieden wird.
Aber Jens, die Masse, wenn wir von der Masse reden, da reden wir von den 15-jährigen Kids oder von den 10-jährigen oder von den 30-jährigen alten Menschen, keine Ahnung. Wir reden von den Leuten, denen ist es scheißegal, ob du totkomprimiert bist oder nicht. Die sagen, boah, Timbaland, krasser Beat, krasse Scheiße. Also, oder die sagen, Metallica, Wahnsinnsriff, hast du das Riff gehört? Aber, die reden nicht drüber, Metallica.
Nein, Carlos, konditioniert meint ja nicht, dass man das irgendwie alles furchtbar intellektuell nachvollziehen können muss und reflektieren können muss, wenn man das Ding im Radio hört. Sondern konditioniert heißt, dass man das genauso in dieser hochkomprimierten Form überall aus jedem Äther entgegengeballert bekommt und die Ohren und der eigene Musikgeschmack schon entsprechend konditioniert sind. Und wenn du dann mal wieder was hörst, was halt eben dynamischer ist, ja, dass man dann sagt, boah, Mist. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also ich glaube, das Ganze findet nicht auf einer technischen Ebene statt, weder im Mix noch im Mastering, sondern ich sage, das findet auf einer Song-Ebene statt. Die Beatles sind nicht großartig rausgekommen, weil sie Top-Toningenieure hatten, sondern weil sie
geile Songs geschrieben haben. Nein, du verstehst, glaube ich, nicht, was ich meine. Also die Musikindustrie gibt uns Standards vor, die nehmen wir bewusst schon gar nicht mehr wahr. Und das hier wäre ja ein solcher Standard, ja? So, du hast ja eben davon berichtet, die Radios haben damit angefangen und so weiter und so fort. Ja, und die geben uns einen Standard vor und konditionieren unsere Ohren.
Es geht gar nicht mehr um. Also ist deine These folgende, dass du sagst.
Das ist die These von Tischmeier, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Nein, und dagegen will er vorgehen.
Also, naja, gut, aber das heißt, die These, die da jetzt in den Raum gestellt wird, ist, dass es im Grunde genommen egal ist, wie gut dein Songwriting war, wie gut dein Song ist, dass die Technologie da einen großen Einfluss darauf hat, ob das ein Hit wird oder nicht.
Nein, unabhängig von der Qualität des Songs. Unabhängig von der Qualität
des Songs. Aber dann ist es doch scheißegal. Aber es geht doch nur um den Song in der Musik, oder nicht?
du hast doch eben selbst von Kreativität und so weiter gesprochen. Aber die Kreativität wird ja dadurch abgetötet. Du musst passen in dieses Warum? Schema, was die Musikindustrie halt einfach uns allen entgegenballert. So, und wenn du selbst.
Da will ich ganz kurz einhaken an der Stelle, damit ich das ein bisschen nachvollziehen kann, wo du hin möchtest. Wo wird meine Kreativität, wenn ich hier mit der Gitarre bin und einen Song schreibe, eingeschränkt durch die Vorgabe der Musikindustrie?
Also ich denke, dass wenn du möchtest ja, wenn du kreativ bist und einen Song komponierst, einen Song aufnimmst, möchtest du ja auch, dass das Hörerlebnis entsprechend ist. So, wenn du das Hörerlebnis im Grunde genommen im Nachhinein kaputt gemacht bekommst, weil es in irgendeiner Art und Weise einen besonderen Zwang gibt, dass der Kram, wenn er dann veröffentlicht wird, über Radios läuft etc. pp., furchtbar hoch entkomprimiert wird, überkomprimiert wird. Das ist das Thema.
Das meine ich natürlich, dass der Song an sich, also das Komponieren, das Texten, das wirklich kreative Musik machen, an sich dann am Ende nichts mehr damit zu tun hat, ob das am Ende jetzt total komprimiert wird und total laut und eventuell vielleicht ein bisschen kaputt gemacht wird oder nicht. Also das ist Metallica beispielsweise bei dem total vermasterten Album, wie es ja immer das tolle Beispiel ist, eigentlich völlig egal war oder die nicht, natürlich das nicht im Kopf hatten, als sie die Songs geschrieben oder geschweige denn aufgenommen haben. Da war das ja gar kein Thema. Thema war es erst für vielleicht schon den Mixing-Engineer, weil ich gelesen habe, dass der Mix schon ziemlich laut war und vor allem für den Mastering-Engineer. Aber für die Band an sich, während die in dem kreativen Schaffensprozess des Songwritings sind, eigentlich ja kein Thema. Das ist das, was eigentlich Carlos sagen wollte, dass du da deswegen jetzt nicht...
Ich glaube, Metallica ist hier das falsche Beispiel, weil die Metallica-Leute mit diesem besagten Album, ich glaube, St. Anger war es oder was auch immer, ja besonders brutal klingen wollten. Das war ja denen ihre Absicht. Also dieser Mix, den ich übrigens grauenhaft finde, aber das ist Geschmackssache, der war ja bewusst so angelegt. Ja, also da könnte man schon fast behaupten, in dem Beispiel ging es wirklich darum, war das schon ein kreativer, wie soll ich sagen, ein kreativer Input, ja. Der ja gefordert war.
Ja gut, aber Iron Maiden ist dann den anderen Weg gegangen und hat das Album, das vorletzte oder so, oder das letzte,
ja, gar vorletzte, nicht... Nee, das vorletzte war es, ja.
Echt?
Vorletzte? Ja. Vorletzte? Haben sie sogar einen Emmy für gekriegt, beziehungsweise der Produzent.
Dass es ungemastert war, lassen wir mal Matthias ausreden.
Nee, das war die beste Metal-Produktion. Aber erzähl weiter, Entschuldigung.
Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Das ist der andere Weg, den man eingeschlagen hat und es war auch erfolgreich. Also... Ja. Wenn man eben seine Platte am Ende nicht mastern lässt, da muss der Mix halt natürlich auch gut sein, kann es auch zum Erfolg führen.
Ja, der Mixer und Produzent heißt Kevin Shirley, nur für die es interessiert. Der macht auch andere richtig geile Sachen.
Der Mad Rain hat hier was Interessantes in den Chat gepostet. Und zwar sagt er, Tischmeier zitiert Studien, die belegen, dass Lautstärke keinen Erfolg garantiert. Und ich möchte dazu anfügen, dass ich ziemlich sicher bin, dass dieselben Studien belegen könnten, dass eine hohe Lautstärke auch keinen Misserfolg garantiert. Also meine These ist ganz klar, ob das Ding jetzt zu laut ist oder nicht zu laut ist, das ist ein ganz kleines Mosaiksteinchen irgendwo. Ich glaube nicht, dass es den ganzen Song kaputt macht oder nicht. Und in meinen kreativen Prozess kann es deswegen nicht eingreifen, weil ich meinen kreativen Prozess viel früher habe. Und das setzt ja echt tatsächlich erst mit dem Mixen und mit dem Mastering ein. Da ist eigentlich der von dem Machen der Songs her, der kreative Prozess schon vorbei.
Aber dein kreativer Prozess, den möchtest du doch hinten bei deinem Fan oder bei deinem Hörer, dass der da irgendwie ankommt. Und zwischen diesem Weg oder in diesem Weg liegt halt eben dann nun mal die Produktion und das Mastering, das Ausstrahlen, wie auch in dem Radio. So, und wenn zu deiner Kreativität eine gewisse Dynamik gehört, für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, und die dadurch kaputt gemacht wird, dann wird in deinen, sage ich mal, zumindest da eingegriffen, dass die Kreativität, die du zum Ausdruck bringen willst, in diesem Bereich einfach beim Hörer nicht ankommt. Und das wird von der Industrie aufgezwungen.
Und das ist, glaube ich, das Problem,
was auch Tischmeier hat.
Nee, ich meine, ich sage ja, das ist ja ein hehres Ziel, dass man versucht, bessere Produktionen zu machen, finde ich ein großartiges Ziel. Aber woher nimmst du denn die Gewissheit, dass, wenn jemand das jetzt extrem laut macht, dass die Leute das weniger geil finden? Weil, also hypothetisch, ich mache irgendeinen Song und ich möchte da irgendwie meine Kreativität ausnehmen, indem ich eine gewisse Dynamik reinbringe. Aus der Produktion heraus, weil das Label das so wollte, haben sie diese Dynamik zum Teil halt zerstört, indem sie eben es generell sehr laut gemacht haben, also dieser Abstand nicht mehr so gegeben ist. So, ja. dein Ansatz war eben zu sagen, dass sie mir damit ein Stück Kreativität wegnehmen und das beim Hörer nicht ankommt. Und dann frage ich dich an der Stelle, warum glaubst du, dass wirklich ein Hörer da draußen ist und Musik ablehnt, weil sie undynamisch ist.
Das ist ein anderes Thema. Das könnte ja jetzt unter anderem auch daran liegen, dass die Hörer das dann scheiße finden, weil sie so auf diese hochkomprimierte Musik getrimmt werden.
Ja, verstehst du? Ich verstehe schon, wo du hinaus willst. Ich finde, das ist nicht ein anderes Thema, sondern das gehört dazu rein. Weil ich glaube, dieses Thema Lautheit und das, was Friedemann damals angestoßen hat, was auch seine Berechtigung hat, das ist ein ziemliches Techie-Thema, weißt du?
Finde ich nicht. Also ich finde, dass das so eine Aktion, sage ich jetzt mal, viel zu spät kommt. Weil wir sind alle schon so konditioniert diesbezüglich, dass wir unter Umständen richtig gut dynamisch aufgenommene Musik schon alle scheiße finden.
Woher nimmst du diese Gewissheit, dass die Leute das scheiße finden? Das ist das, was mich die ganze Zeit so bewegt. Woher nimmst du diese Gewissheit? Ich höre jeden Tag Musik irgendwelche und ich habe noch, selbst ich, und ich bin ein ziemlicher Techie, ja, aber ich habe noch nie drüber nachgedacht, ob das jetzt besonders gut gemischt oder besonders schlecht gemischt ist. Es sei denn, ich habe speziell darauf geachtet. Wenn ich einfach nur die Musik konsumiere, um zu hören, wie diese Band oder dieser Künstler oder dieses elektronische Musikprojekt, wie das klingt, dann höre ich auf das, was sie kreiert haben. Und da ist die Dynamik ein ganz kleiner Teil davon, ob es gut ist oder nicht.
Es ist, glaube ich, fast alles gesagt zu dem Thema. Das ist der persönliche Geschmack, ob der jetzt getrimmt worden ist, fremdbestimmt von der bösen Industrie, oder ob das der eigene Geschmack ist. Also ich meine, nur weil wir in einer anderen Zeit aufgewachsen sind und in unserer Jugend es noch Dynamik gab und deswegen finden wir so dynamische Songs besser. Der Geschmack kommt durch Hörerfahrung einfach, da führt ja kein Weg dran vorbei und da sind wir halt an einem Scheideweg und ich weiß nicht, ob man das Rad einfach so zurückdrehen kann, also wie es halt versucht wird. Also man kann den Leuten sagen, ja, esst nicht bei McDonald's und die Leute gehen dann trotzdem hin oder in der nächsten Stadt werden wieder zwei aufgemacht. Also am Ende muss es dem Konsumenten, also dem Zuhörer schmecken. Und solange das eben nicht passiert irgendwie, solange der auf dem Sound steht, wird sich da auch nicht viel dran ändern.
Na gut, aber da wollte ich nur einfach noch dazu sagen, dass ich dem Jens dahingehend durchaus recht gebe, weil wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwie an einer Musik arbeiten und sie dann halt zur Mischung kommt, dann muss man, glaube ich, immer so einen kleinen Spagat machen zwischen dem eigenen künstlerischen Anspruch, wie es klingen soll oder wie dynamisch es klingen soll, und andererseits, dass es doch tatsächlich wirklich einem gewissen industriellen Standard, in Anführungsstrichen, halt irgendwo genügt. Wobei das natürlich gewagt ist, jetzt zu sagen oder der Industrie zu unterstellen, die haben jetzt nur diesen einen Standard und der hat halt so zu klingen. Aber ich glaube schon, dass in den unterschiedlichen Genres gewisse Vorgaben herrschen, wo es einfach eine gewisse Dynamik oder Dynamiklosigkeit einfach benötigt, um irgendwie anzukommen. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wirklich der ständige Spagat, der dort von morgens bis abends vollzogen werden muss. Mhm. Ja. Oder?
Ja.
Irgendwie so.
Also definitiv.
Das heißt, also irgendwo kann sich, glaube ich, keiner davon freisprechen, dass er sagt, okay, ich mische es jetzt so, wie ich das jetzt für vollkommen richtig halte. Und wenn ihr sagt, das ist euch undynamisch, das kommt nicht richtig rüber, dann ist es mir egal. Okay, dann kann es dir egal sein, aber wie das schöne Sprichwort so sagt, wenn du nicht dabei bist, dann bist du auch nicht dabei. Und das ist halt, also ich glaube, diesen Spagat, den muss man als Musiker, der auch so halt davon leben will, immer irgendwie irgendwo machen.
Ja, aber dann ist aber genau so eine Initiative, wie Tischmeier sie ja dann vorschlägt, insofern ja auch zu unterstützen. Ja, weil wenn ich ihn richtig verstanden habe, das muss ich immer wieder betonen, dann geht es ihm ja genau darum, für solche Dinge auch zu sensibilisieren und sie nicht immer nach Schema F durchjagen zu müssen, ja, weil es in einer gewissen Art und Weise Industriestandard ist.
Ja gut, aber da gebe ich auch dem Matthias recht, wie willst du das Rad zurückdrehen?
Naja, aber ich weiß nicht, ob das so unbedingt zu einer unverzichtbaren technischen Evolution gehört, Songs überzukomprimieren. Also insofern geht es ja nicht um das Rad zurückdrehen in dem Sinne, sondern es geht darum, einem Musikkonsumenten mal wieder dynamische Musik näher zu bringen, überhaupt ihm die Möglichkeit zu geben, das mal wieder erleben zu können.
Meinst du, der Musikkonsument hat ein echtes Interesse daran?
Das weiß ich nicht. Und wenn, dann ist er schon entsprechend konditioniert. Das ist wieder meine These.
Ja, kann ja sein. Konditionierung ist klar. Ich meine, wenn früher haben, oder ich meine, die Leute, die immer nach Analog und dem ganzen Kram schreien, die sind halt groß geworden mit Analog. Und wir ja auch. Ja, wir haben ja auch noch in den 80ern diese Analogmischungen gehört. Ich denke mal, die Kids, die heute groß werden und in 20 Jahren irgendwie Musik machen, die werden hauptsächlich digital kennen. Vielleicht ist dann digital das neue Analog. Dann sagen sie, oh ja, analog klingt gar nicht so gut, sondern digital ist so viel, viel feiner, was auch immer. Also da sind wir wieder bei der Konditionierung. Bloß, wie gesagt, was ich mich halt immer frage, ist, und ich habe häufig diese Kids draußen auf der Straße gesehen, in den Schulen, und die kommen dann mit ihrem komischen Handy und daraus plärt aus einem Mini-Lautsprecher Musik raus. Und das finden die geil. Das finden die einfach geil. Ich würde nie Musik so hören. Aber die finden das geil. Und ganz ehrlich, wenn es aus diesem kleinen Gerät da rauskommt, was für einen Unterschied macht es, ob du analog, digital oder laut oder nicht laut warst, verstehst du?
Also mich als Künstler würde das schockieren. Also wenn das wirklich, wenn ich das mitbekommen würde, dass meine Musik auf die Art und Weise gehört wird, würde mich das aus der künstlerischen Perspektive würde mich das schockieren. Ich meine, dass der mir da vorher hoffentlich das Ding nicht irgendwo sonst geladen hat, sondern gekauft hat, dann könnte ich mich natürlich kommerziell wieder freuen. Aber künstlerisch würde es mich schockieren.
Ich würde mich freuen, wenn jemand meinen Song auf seinem Handy irgendwie abspielt. Ich fände es okay. Hauptsache der Song, die Idee findet er gut.
Hauptsache das Geld hat im Klingelbeutel geklungen, dann klappt das schon. Ne?
Ja, wieso? Ich meine, kann doch einfach froh sein, dass er deine Musik mag.
Das sage ich ja. Auf der kommerziellen Seite her betrachtet, würde ich mich freuen, aber von der künstlerischen Seite her würde ich mich erschrecken. Wäre das für mich sehr erschreckend. Also vorausgesetzt, ich will mit meiner Musik auch künstlerisch etwas ausdrücken. Weil wenn es dir wirklich nur mit schnöden Mormon geht, auch als Musiker, dann kann dir das alles scheißegal sein, das stimmt.
Das hat doch nichts mit Geld zu tun, Jens. Das hat doch einfach nur damit zu tun, er hört meine Musik, weil er meine Songs gut findet.
Für mich ist laut, leise, Dynamik etc. pp. eins der ganz entscheidenden Ausdrucksformen musikalischer Kunst. Und wenn die Kids, wie du das erzählst, da draußen mit einem entsprechenden Gerät rumrennen, die das überhaupt nicht auffangen oder abspielen können, dann würde mich das schockieren als Künstler, weil ich meine Kunstform nicht zum Ausdruck bringen kann. Das ist das, was ich damit sagen will.
Da sind wir gerade an diesem Punkt, wo die Mucker-Fraktion, so nenne ich sie immer, also die Ästhetik der Musik sehr schätzen und die Leute, die aus dem Pop, also die Musik eigentlich nur als Trägerformat für eine Ideologie oder für eine Message eben sehen. Und ich gehöre zur zweiten Fraktion. Also ich finde, die Message ist wichtiger als die Musik. Aber da kann man gerne streiten und immer wieder, und so viele Diskussionen enden da.
Aber es ist spannend, oder, Matthias? Ich meine, ich finde, der Unterschied ist, geht es, wenn jemand meine Musik hört, geht es jetzt darum, geht es ums mich, ums Ich? Oder geht es um denjenigen, der das hört, ums Du? Und dann sage ich mal, wenn das für das Du, für denjenigen, der das hört, wenn der die Musik in dem Moment empfinden und spüren oder geil findet, wenn er es über so ein Smartphone irgendwie hört, dann ist sie richtig angekommen. Weil es geht doch am Ende darum, dass meine Musik für diesen Menschen irgendwie was bringt. Ich meine, mir hat meine Musik vorher schon was gebracht. Ich habe sie ja gemacht. Und für mich ist es auch so. Ich gehöre dann auch eher zu denen, wo ich sage, klar, das gehört alles dazu. Und ich fände es auch schöner, wenn sie es auf tollen Boxen und in einem perfekt abgestimmten Raum hören würden und die volle Schönheit der was auch immer Musik hinkriegt, aber am Ende geht es doch nicht darum, was ich möchte. Ich habe meine Musik ja schon gemacht.
Ja, dann dürfen alle diejenigen Leute, die so argumentieren, das Wort Kunst im Kontext mit Musik bitte nicht mehr in den Mund nehmen.
Warum auf keinen Fall.
Ja, warum auch? Ja, okay, dann brauchen wir nicht weiter zu diskutieren, Carlos. Da sind die Standpunkte klar.
Ja, natürlich sind das Standpunkte. Ich habe schon immer gesagt, ich meine, wenn ich Musik mache, dann möchte ich Leute damit unterhalten, entertainen und ihnen ihr Leben bereichern. Ich bereichere mein Leben dadurch, dass ich diese Musik gemacht habe. Das war für mich der Win. Und dann kann ich all das, was ich da drin empfinde und spüre und wie ich mich ausdrücken will, kann ich ja schon reinbringen. Das habe ich ja fertig.
Furchtbar egozentrisch individualisierte Welt, Carlos.
Wieso? Ich finde es wesentlich egozentrischer, dass du dem Konsumenten aufdrücken möchtest, wie du es möchtest, dass er es hört.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Sondern?
Ich möchte, dass Kunst, also wenn ich Musik als Kunst verstehe und auch entsprechend in der Lage bin und von keinem gebremst werde, dann auch versuchen, einen Hörer zu bringen, dann möchte ich, dass das Kunstwerk auch für sich da steht, dann mache ich mir ganz konkrete, bestimmte Gedanken darum, warum und weshalb ich jetzt, ich sag mal, in einer gewissen dynamischen Range arbeiten will und das nicht totkomprimiert haben will. So, da steht Kunst für sich, Kunstwerk für sich, an und für sich. So, Punkt. Und wenn man das natürlich nicht will, weil man Musik nur nicht so verstehen will, sondern als schnöden Mammon, als reine Kulturindustrie.
Adorno, du bist ziemlich Hocker, dogmatisch damit,
Jens. Nee, ich bin überhaupt nicht.
Doch, du bist total dogmatisch. Du bringst es gleich auf das Geldschiene, aber es hat doch damit nichts zu tun. Wenn wir reden wir von unkommerzieller Musik, die ich mache. Ich mache doch meine Musik, damit sie gehört wird.
Aber ich bin der Auffassung, dass Kunst nicht nur eine Frage von mein und dein ist, sondern Kunst als Kunstwerk steht auch für sich. So, das hat was mit Kunst zu tun.
Und das kann es nicht, also, oder tut es das nicht, wenn ich sage, für mich ist es aber wichtig, dass meine Kunst oder meine Musik die Leute erreicht, dann steht es schon nicht mehr für sich, oder wie?
Nein, wir sind ja jetzt auf diese Sache gekommen, weil du ja gesagt hast, es kann einem doch eigentlich egal sein, wie der Konsument meiner Musik, das wäre dann doch der richtige Begriff dafür, der Konsument meiner Musik die Musik hört. Und wenn er das auf diesen komischen Abspielgeräten so hört, dass man entsprechende Dinge gar nicht mehr identifizieren kann, also die man vielleicht als Künstler da reingepackt hat mit einer ganz konkreten Vorstellung, ja, da, über diesen Dreh sind wir ja zu diesem Thema jetzt gekommen. Mhm. So. Und da hast du dich ja, warst du ja anderer Meinung, als ich gesagt habe, ich würde mich als Künstler darüber ärgern. Weil ich möchte, dass das Kunstwerk, was ich geschaffen habe und was für sich steht, ja einfach entsprechend auch, ich sag mal, genossen werden kann, gehört werden kann in dem Falle. Es gibt dafür einfach keine Lobby mehr, dass man einfach sagt, okay, Musik jetzt mal vollkommen unindividualistisch zu betrachten. Ja? Wir sind so eine individualisierte Gesellschaft. Ja? Der eine ist das Maß aller Dinge. Ja? Es kann nichts außerhalb geben, was einen Wert für sich und einen Wert an sich hat. Und gerade bei der Kunst war das lange, lange Jahrhunderte, muss man schon sagen, war das ein ganz zentraler Pfeiler von Kunst. Und das ist vollkommen weg. Ich meine, ist klar, mir ist natürlich vollkommen bewusst, so etwas im Kontext von Populärmusik, sage ich jetzt mal, zu diskutieren, ist natürlich sowieso schon wie Eulen nach Athen getragen, oder wie sagt man so schön.
Ja, wir müssen ja nicht über Populärmusik, aber generell über Musik sprechen.
Ich weiß nicht, ja, dann unterhalte dich mal mit einem Klassikmusiker. Der, wenn der heute im Pott gewesen wäre, der hätte, glaube ich, ein ganz klein bisschen was von dem mit verstanden oder mitnehmen können, was ich, glaube ich, damit vielleicht nicht gut genug erklärt habe.
Mhm. Markus _ schreibt hier, man sollte mal ein älteres Stück mit viel Dynamik nehmen und limitieren und dann entsprechend den Lautheitszuwachs leiser anhören und vergleichen. Ich weiß das ganz genau, ich finde auch dynamische Musik wesentlich spannender. Das möchte ich mich gar nicht von freireden oder irgendwas, aber ich glaube nicht, dass die Leute das machen. Der Unterschied ist ganz klar, das verliert. Das ist genauso wie bei einem Vocal. Du nimmst ein Vocal auf und im Prinzip kannst du es so lassen, wie es ist. Das wäre am dynamischsten, am schönsten, aber trotzdem gehen wir alle mit einem Kompressor hin irgendwie. Gut, wir haben 10 nach. Hat noch einer von den anderen was zu erzählen? Oder seid ihr schon weg?
Ach, haben wir noch ein Thema? Haben wir noch ein Harmoniethema zum Schluss?
Ein Harmoniethema?
Um die Sendung noch.
Warte.
Chaka, chaka.
Zusammen.
So. Ja. So, schauen wir mal, was der Chat. Subwoofer im Studio pro Konter. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Einfach die alten Pots hören. Kompressor auf der E-Gitarre. Dann kann der Verstärker ja wohl nichts.
Dummer Schwachsinn.
Ich meine, wenn du puristisch rangehst, müsstest du eigentlich auch wirklich die Gitarre direkt in den Verstärker reingehen, ohne Kompressor hinten dran, vorne dran oder sonst was. Ja, über diese puristische Ansätze kann man echt eine Menge.
Vollkommener Dünnpfiff. Ihr wisst alle nicht, was ein Kompressor an der Gitarre macht. Wohlgemerkt an der Gitarre als Effektgerät und nicht im Studio.
Meinst du das jetzt ernsthaft, dass wir das nicht wissen?
Nein, die so etwas behaupten, aber ich kann mir gut
vorstellen. Das war der Henry, der es geschrieben hat.
Ich weiß, ich wollte gerade sagen, ich kann mir aber gut vorstellen, dass der Henry genau weiß, was das ist und der es aus irgendwelchen anderen Gründen jetzt in den Chat reingehauen hat.
Nein, aber es gibt echt sorry, Leute, du kannst ja den Purismus wirklich bis ins sonst wohin treiben. Ja? Es gibt wirklich Leute, die sagen, du darfst nur Gitarre, Kabel, Verstärker und da darf nichts dazukommen, weil sonst ist schon der Sound nicht mehr perfekt und es gibt halt für alles einen Geschmack und für alles ein Pro und ein Contra und muss jeder irgendwie immer seinen eigenen Weg finden. Ist halt so einfach
es.
So.
Ja. So ist es.
Ja. Hat noch einer was entdeckt, was wir schnell noch reinnehmen können, damit der Matthias nachher nicht irgendwie Albträume hat, weil wir hier unharmonisch rumdiskutiert haben?
Wir können ja noch die Weisheit, die wir aus Berlin mitgenommen haben, was am meisten am Sound verändert bei der Gitarrenaufnahme. Das fand ich ganz spannend.
Was der Tom erzählt hat, oder was?
Nee, der von den sündhaft teuren Analoggeräten.
Ah, ja. Mhm, von Audio Import. Erzähl sie uns, bereiche uns.
Ja, also es ging eben darum, wir standen vor dem Stand von einem Anbieter, die Kompressoren, Stereo und Schlag-mich-tot-Geräte ab 8.000 Euro irgendwie am Stand hatten. Und mit dem haben wir ein bisschen gefachsimpelt, was denn eigentlich jetzt den Sound am meisten ausmacht. Braucht man jetzt ein 8.000-Euro-Gerät, langt ein 4.000, langt ein 3.000, kann man ein digitales Gerät nehmen, und am Ende sind wir drauf gekommen, als er uns die Geschichte erzählt hat, es gibt Beispiel, Audio-Files hat er zu hören bekommen, 5 Stück, und sie haben alle sich so unterschiedlich angehört. Das Ende vom Lied war, es war einfach nur mit einem anderen Blacktron eingespielt, also mit einer Sache, die unter einem Euro irgendwie war, hat so dermaßen den Sound verändert, das ganze andere Equipment ist gleich geblieben. So einen großen Unterschied hört man dann bei dem 4.000 und 8.000 Euro Gerät, hört man eben nicht mehr.
Genau, und er hieß tatsächlich Tom, Diplom-Ingenieur Thomas Jansen war das nämlich, der uns das erzählt hat. Ja, die vertreiben sowas wie Manley, Mojave, Phoenix, Bass Audio, Grimm Audio.
Der Ton der Gitarristen kommt aus den Fingern bzw. aus dem Black.
So ein analoges Gerät ist schon geil. Aber
man
sollte verschiedene Blacktrons auch am Start haben.
Ey, das erinnert mich so ein bisschen, als wir damals die Vorverstärker getestet haben, ne?
Ja.
Und da war ja keiner, der nicht wusste, welcher Vorverstärker war. Und der Preisunterschied waren 2.500 Euro. Das eine hat irgendwie 3.000, das andere 500 gekostet. Oder nicht so richtig. Ja, ich meine, Unterschiede waren da, man hat es dann ein bisschen raushören können, aber das war nicht so offensichtlich.
Ja.
Das war nicht so offensichtlich, wie wir vielleicht geglaubt haben.
Ja, also er war gering, dieser Effekt, und aber man konnte es schon hören, also an den Hören. Also, oder ich hatte es gehört, also ich war erstaunlich oft richtig.
Ja.
Kann man eben nachhören, aber natürlich ist es, denke ich mal, keine 2.000 Euro oder so der Unterschied dann wert. Also der Unterschied, den wir da gehört haben.
Ja, ob es 2.000 Euro wert ist, ist wieder eine ganz andere Fachsimpelei, auf die wir uns einlassen könnten.
Ja, weil man das ja mit einem EQ, denke ich mal, leicht anpassen hätte können. Also so, es ging ja nur um den Unterschied, was dieser Vorverstärker damals gemacht hat. Wahrscheinlich kann man mit einem anderen Gerät, also EQ zum Beispiel, kann man das so anpassen, dass man den Unterschied noch weniger hört.
Ich habe ein bisschen eine Theorie inzwischen entwickelt, nach all den tausend Dingen, die wir hier schon getestet haben und noch testen werden, und den Sachen, die wir im Pod besprochen haben, dem, was andere Leute erzählen, wie zum Beispiel dem eben zitierten Test. Ich glaube, je weiter vorne in der Aufnahmekette das Element ist, das du austauschst, desto größer die Auswirkung.
Ja. Also wie immer, oder wie dein Spruch von letzter Woche, warum deine Stimme so gut ist, der Sound wird vor dem Mikrofon gemacht, genau.
Okay, gut, dann würde ich sagen, ich sehe schon, im Chat geht's heiß her, ich kann mich an keine Sendung erinnern, die so viel Zeilen geschrieben haben wie heute, ging richtig zur Sache. Ganz herzlichen Dank an alle, die sich live eingeschaltet haben und im Chat sind, und an der Stelle auch einen Gruß. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Nächste Woche geht es am Montag weiter. Ab 21 Uhr mit dem nächsten Thema. Dann haben wir wieder ein Thema vorbereitet, zumindest so der Plan. Und ich erinnere nochmal daran, morgen gibt es ein Gewinnspiel ab 18 Uhr. Wenn wir den Pod veröffentlichen, gibt es auf Facebook ein Bild, das also dann nicht mehr drauf markieren auf dem Bild, sondern teilen. Unter dem Bild steht so in Facebook so ein kleiner Link, da kann man auf Teilen drücken und dieses Bild teilen. Und wer das Ding teilt, das können wir nämlich später sehen, nimmt an der Verlosung teil. Herzlichen Dank, das waren Moritz Schleifelder.
Tschüss.
Mit der Erkenntnis der Woche.
Die kommen natürlich wieder von Batman, Jahre 66. Und man muss sich vorstellen, er ist da gefesselt und ist kurz vorm Sterben. Und er sagt Folgendes zu Robin: Das Leben ist ein Becher voller Überraschungen. Bis zum letzten Tropfen.
Wow. Paul Tunjogi Chapo.
Gute Nacht, schlaft gut. Die Erkenntnis der Woche ist, geschenkte Hardware klingt am besten.
Geil. Was soll man dazu noch sagen? Jens Geilig.
Ja, macht's gut da draußen. Erkenntnis der Woche, es ist verdammt kalt geworden in Deutschland übers Wochenende.
Oh yeah. Und Matthias Müller.
Die Erkenntnis der Woche, drücke nie eine Kalotte. Und ich grüße alle Boxenhersteller.
Das kann tatsächlich der Ruf des Jahres werden.
Das mit der Kalotte. Ich hoffe, ja. Der Typ hatte eine gute Haftpflichtversicherung.
Ja, vor allem Reim ist auch gut. Und die Erkenntnis der Woche, drücke nie eine Kalotte.
Sehr schön. Kommende Woche geht es dann weiter mit der nächsten Episode. Schalte einfach am Montag ab 21 Uhr ein und nimm deine letzte Chance darauf wahr, das Mackie Onyx Blackjack Audio Interface zu gewinnen. Das war's für heute von mir. Mein Name ist Carlos Sansegundo und wir hören uns auf Delamar.
Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.tv. Delamar, Musify Your Life.